Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
So, guten Morgen von mir. Ich möchte gerne über ein Thema mit euch sprechen, das heißt der Auftrag. Jesus liebt uns Menschen und deswegen sollten wir schauen, was für einen Auftrag er eigentlich hat und was er damit macht. Vor einiger Zeit ist mir bewusst geworden, Gott hat so eine Liebe zu den Menschen, dass er sich vorgenommen hat, dieser Welt zu helfen. Und in diesem Helfen, da hat Jesus das ganz praktisch ausgelebt. Er ist hingegangen, das können wir nachlesen in Lukas 9, 35 bis 38, da heißt es, und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle ihre Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihm, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus selbst ging umher. Und was er machte, was er realisierte, was er wirklich tat, waren eigentlich im Wesentlichen zwei Dinge, werden hier genannt. Das eine, er hat die Kranken gesund gemacht. Und das andere ist, er hat das Evangelium vom Königreich Gottes, er hat das Königreich Gottes verkündigt. Und hat gesagt, kehrt um, denn das Königreich Gottes ist jetzt da. Das heißt, jetzt ist es relevant. Und wenn wir verstehen wollen, was in dieser Blickrichtung Heilung bedeutet, dann muss man den ganzheitlichen Ansatz sehen, den auch das hebräische Denken trennt ja nicht so stark zwischen Geist, Seele und Leib, sondern für die ist das alles ein bisschen mehr eins als im Griechischen. Im Griechischen haben wir dem Plato hauptsächlich zu verdanken, der da hingegangen ist und hat erstmal separiert die Seele vom Leib und so weiter. Und nur die Seele ist gut und der Leib ist sowieso Schabbatu. Ja? Aber so denkt Gott nicht. Gott hat uns alles drei geschenkt, nämlich Geist, Seele und Leib. Und Jesus ging umher und half den Menschen. Er hat gesehen, was ihre Not ist. Und vor allen Dingen, er begegnete ihnen, das lesen wir hier, er begegnete ihnen in ihrer Angst. Und er schaut sie an und sieht, sie sind geängstigt. Er sieht, dass sie Not haben in ihrem Leben. Und ich habe mich natürlich gewundert, habe gedacht, so, was würde Jesus jetzt sehen, wenn er hier durch Deutschland geht oder durch die Welt geht? Was würde er sehen? Wie sehen die Menschen jetzt aus? Und da muss ich sagen, irgendwie hat sich nicht so viel geändert, weil was haben die Menschen im Moment? Angst. Und zwar zweierlei Ängste, ganz stark. Die eine Angst ist Hilfe, Hilfe, dieser Virus, Hilfe, Hilfe, Ansteckung, Hilfe, Hilfe, Panik. Und die andere Seite ist Hilfe, 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 der Microsoft-Gründer, der macht uns Chips in die Adern, der, was weiß ich, der große Reset ist geplant, die da in Davos planen, die Menschheit umzustrukturieren, der Antichrist ist sowieso schon da und wahrscheinlich ist es der Papst und wenn es der Papst nicht ist, dann ist es Biden und wenn es Biden nicht ist, dann ist es was weiß ich wer. Und der Grundzug von all dem Quatsch ist Angst. Wir fürchten uns wieder wahnsinnig vor der Zukunft. Wir fürchten uns vor der Gegenwart. Wir haben Angst, dass was ganz Schlimmes uns passieren könnte. Und wenn Jesus uns anguckt, dann würde er sagen, ihr seht aus wie eine Herde von Schafen, die keinen Hirten haben. Denn eine Herde von Schafen, die den Hirten nicht kennen, die hat naturgemäß Angst. Die hat Angst vor dem Wolf, die hat Angst, nichts zu essen zu haben, auf jeden Fall Furcht. Schafe sind jetzt nicht bekannt wegen ihrem großen Mut. Meistens nicht. Mag Ausnahmen geben, so ein Hammel, ja, der schafft es schon mal, aber die meisten nicht. Und genauso kommt mir das gerade vor in unserer Bevölkerung. Wir haben uns auf die eine oder andere Art, haben wir uns auf Angst eingestellt, Existenzängste, Gesundheitsängste, Ängste. Und ich befürchte, dass viele Menschen letztlich als Folge von Angst sterben, viel mehr als alles andere. Ich glaube, dass Ängste unser Immunsystem schwächt. Und deswegen ist es die gute, große Zeit unseres Herrn. Jesus ist umhergegangen in den Ortschaften und hat die Leute geheilt. Und zwar geheilt in der vielfältigen Form, wie es das Wort Gottes versteht. Geheilt ihre Beziehungen, geheilt ihren Körper, geheilt ihre Seele, die Inneren kaputt, geheilt von der Vergangenheit. Ja, Heilung ist sehr umfänglich, wenn man das sich richtig anschaut. Und auch, hier wird es nicht erwähnt, aber auch geheilt davon, unter Einfluss von dämonischen Mächten zu stehen. Denn dämonische Mächte, übrigens, Klammer auf, kommen häufig, eine Tür für finstere Mächte ist die Angst, Klammer zu. Okay? Also wenn du richtig Schwierigkeiten mit der dunklen Seite der Welt haben willst, musst du dich so richtig deiner Angst ergeben und schon hast du das Vergnügen, im Zweifel mit diesen Mächten konfrontiert zu sein. Und die werden alles tun, um deine Angst zu verstärken. Die werden dir jede Form von klarem Verstand rauben, damit du dich in Angst weit weg von Gott entfernst. Darum geht es ihnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, wir haben einen Hirten, wir haben einen, den es kümmert. Wir haben einen Gott, den kümmert das, wie es uns geht. Dem ist es nicht wurscht, wie es mir geht. Ja? Er will, dass es mir gut geht. Und er hat sich aufgemacht und hat diese Botschaft auf die Welt gebracht und hat gesagt, Gott ist gut und er hat gute Pläne und gute Gedanken mit dir und deinem Leben. Und ihr werdet es nicht glauben, Gott ist von Covid-19 nicht besonders beeindruckt. Muss ihm irgendwo entgangen sein, wie gefährlich das ist. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist da nicht so beeindruckt. Der hat keine Formkrise. Sondern er sagt in seinem Wort, wer mühselig und beladen ist, der soll zu ihm kommen. Er will ihn gerne erquicken. Erquicken ist so ein schönes altes Wort, das heißt so refreshen, neu erfüllen mit Kraft, neu froh machen. Und Jesus ging umher und erzählte den Leuten, hey, das, was ihr jetzt seht, eure Armut, eure Not, eure Schwierigkeiten, das ist nicht das Letzte, sondern ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich muss es immer wieder dazu sagen, stellt euch vor, Jesus kann Covid-19 heilen. Wunder was, er kann das, er hat es drauf, er kann es auch heute noch. Und es gab so eine Situation in meinem Leben, da habe ich mich entschieden, dass ich Gott vertrauen möchte und nicht meiner eigenen Fähigkeit, mich zu schützen. Das ist folgendermaßen gewesen, wir haben damals, meine Familie hat damals immer Urlaub gemacht in so einem großen uralten Wohnwagen an der Nordwestküste von Frankreichs, also am Atlantik. Ja? Und dann habe ich eines Tages gedacht, so wenn ich so an die Parkplätze dachte und an den dunklen Ecken dachte und so, habe ich gedacht, Reinhard, du musst deine Familie schützen. Du bist das Haupt der Familie, die vertrauen dir, du musst deine Familie schützen. Das habe ich gemacht, bin ins Waffengeschäft gegangen und habe mir eine 9mm Gaspistole gekauft und habe gesagt, ich schütze mir meine Familie. Und das war ganz schnell zu Ende, dieser Teil meines Lebens, weil nämlich plötzlich hörte ich die Stimme Gottes, wie er zu mir sagt, Reinhard, eine Frage, soll ich dich schützen oder willst du dich schützen? Und das sind so Argumente, die sind so gemein, weil die Frage schon die Antwort impliziert. Also musste ich umdrehen und bin zum Waffenhändler zurückgegangen, habe die Knarre auf den Tisch gelegt und habe sie für viel weniger Geld wieder verkauft. Aber ich habe es kapiert. Wer schützt dich? Du selber? Na, viel Spaß. Oder soll Gott dich schützen? Ist Gott dein Schutz? Ist Gott der Ort, an dem du deine Seele bergst? Glaubst du ihm noch, dass er von diesem popligen, dreckigen Virus nicht überfordert ist? Das ist eine gute Frage, glaube ich, im Moment. Oder glaubst du, dass Bill Gates etwas gegen Gott unternehmen kann? Oder der Papst oder wer auch sonst so sich da in der Reihe der Verschwörungstheoretiker so anmeldet? Glaubst du wirklich, dass Gott im Koma hinterm Schreibtisch liegt und es brennt lange schon das rote Licht und er hat nicht drauf aufgepasst? Und die Engel sagen, oh Gott, Gott schläft und keiner kriegt's mit. Entschuldigung, wenn ich das so mache, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Kinder Gottes vergessen haben, wer unser Gott ist. Wer ist denn unser Gott? Der lebendige Gott, der alles in seinen Händen hält. Und jetzt gibt es bestimmt wieder so ein paar, die sagen, ja, meinst du denn, wir sollen keine Masken? Ach komm, in welchem Kindergarten spielen wir miteinander? Ja klar, ziehst du Masken auf und klar hältst du dich an die Dinger, aber ehrlich gesagt, die werden dich auch letztlich nicht schützen, wenn es richtig heftig ist. Vertraue auf Gott und tu das Zeug, was du tun kannst. Ist doch ziemlich einfache Methode. Aber wirklich zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand. Und er ist gekommen und er liebt mich. Und er ist gekommen, weil er nicht will, dass ich krank bin. Weil er nicht will, dass ich ins Elend komme. Und übrigens, ich habe für mich beschlossen, also so, ich wollte euch das schon immer mal sagen. Jesus kommt wieder. Für mich spätestens in 30 Jahren. Meine Endzeit läuft schon. Und ich bereite mich aller Kraft mich auf mein Wiedersehen vor. Das ist völlig in Ordnung. Ich will, also ihr könnt ja von mir aus 100 werden, aber ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist das Beste, was mir je passiert ist. Es ist der Ort, es ist meine Heimat. Wir singen da immer so schwülstige Lieder, so mit, lieber Gott, wie schön es ist, bei dir zu sein. Und dann kommt er wieder und dann haben wir Angst, dann bauen wir gerade mal einen Bunker, dann legen wir Vorräte an, damit wir den nächsten dritten Weltkrieg überleben. Ich glaube, es geht noch los. Jesus ist meine Rettung, einzig und allein. Und ich mache, was er mir sagt und danach verhalte ich mich. Und er hat gesagt, er will mich schützen und ich glaube ihm. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist wichtig, dass wir an der Stelle auch mal unseren Glauben wirklich an der richtigen Stelle investieren. Er ist unser Schutz. Er ist übrigens auch unser Versorger. Ich habe so viele Leute in 30 Jahren begleitet in der Gemeinde, die in finanzielle Probleme gekommen sind. Und jedes Mal haben wir erlebt, dass Gott hilft. Jedes Mal. Kein einziges Mal musste ich sagen, ist jetzt nicht passiert, ist nichts passiert. Nicht ein einziges Mal. Gott ist wirklich zuverlässig und er liebt uns und Jesus kam und hat das Evangelium verkündigt. Aber er hat uns auch eins gesagt, er hat nämlich gesagt, diese Ernte ist groß und es gibt ganz wenig Leute, die da drin unterwegs sind. Und deswegen hat Jesus angefangen zu investieren, zuerst in die 12. Und wir können nachgucken in Matthäus 10, 1 bis 16, Markus 6, 7 bis 13 und Lukas 9, 1 bis 6. Dort können wir nachlesen, dass er die 10 aussandte und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ihnen folgende Botschaft mitgegeben. Wenn ihr irgendwo hinkommt, was sollen sie tun? Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und erklärt den Leuten das Königreich Gottes, damit sie in ihrem Herzen umkehren können. Das kommt mir bekannt vor, das Programm. Scheinbar ist es das gleiche Programm, was Jesus hatte. Und dann hat er in Lukas 10, Vers 1 bis 9, können wir nachlesen, dann hat die 70 ausgesandt. Und wisst ihr, was er ihnen vorher gesagt hat? Er hat zu den 70 gesagt, hört mal zu, die Ernte ist groß, es gibt wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter ins Feld sendet. Und dann hat er den 70 gesagt, okay, überall wo ihr hinkommt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und verkündigt das Evangelium vom Königreich Gottes, nämlich von der Herrschaft Gottes, die sich auf der Erde ausbreitet. Das war's. Das ist offensichtlich die gleiche Botschaft, die Jesus selber hatte. Diese Botschaft hat sich nicht geändert. Jesus hat Menschen zu Schülern und hat dann später noch gesagt, weil es eben so wenig Arbeiter sind, hat er gesagt, baut ein Programm auf, wo noch mehr Leute meine Jünger wird. Weil es eben so wenig Leute gibt, die unterwegs sind auf diesem Feld der Erde und den Menschen zurufen, hey, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Jetzt ist Jesus da. Und er hält dein Leben hundertprozentig in seine Hände. Fürchte dich nicht. Verstehst du, dieses fürchte dich nicht hat Jesus so häufig gesprochen. Und ich glaube, er hat es gesagt, weil er wusste, dass wir immer so viel Angst haben. Fürchte dich nicht, ich habe die Welt überwunden, ich habe es im Griff. Mir ist nichts entglitten, ich liege nicht gefesselt hinterm Schreibtisch, ich bin nicht überwunden worden vom Teufel, sondern ich habe den Teufel überwunden. Hört ihr mich? Das ist so eine wichtige Botschaft, dass wir den Menschen sagen, du musst nicht länger ängstlich darauf achten, dass dir ja nichts passiert, denn da gibt es einen Gott, der Acht gibt auf dich. Vertrau ihm dein Leben an. Er hat gute Pläne für dein Leben. Er liebt dich. Und er hat einen Ort gewählt für die Multiplikation. Und man stelle sich vor, der heißt Gemeinde. Diesen Ort, der ist im Grunde genommen entstanden während der Wirkungszeit Jesus. Das schauen wir uns gleich näher an. Und in Lukas 24, 29, da sagt er, siehe, ich sende euch, was mein Vater verheißen hat. Also ich sende auf euch, was mein Vater euch verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wir leben ja gerade in dieser nachösterlichen Zeit, wo wir quasi uns daran erinnern. Jesus ist auferstanden und er ist seinen Jüngern erschienen und hat ihnen die nächsten 40 Tage immer wieder ist er ihnen begegnet und hat ihnen eine Sache wirklich erklärt. Nämlich, es heißt, er sprach 40 Tage nur über das Reich Gottes. Er hat ihnen wirklich erklärt, was es bedeutet, das Reich Gottes, was es bedeutet, wenn die Herrschaft Gottes ausbricht und wirklich sich durchsetzt. Und er hat aber gesagt, jetzt habt ihr das zwar alles gehört, aber das reicht nicht, sondern ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes und deswegen bleibt in Jerusalem. Wartet, bis ich das, was ich euch verheißen habe, schicke. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 1 können wir die Erfüllung lesen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie beieinander an einem Ort. Da waren 120 Leute mittlerweile, die halt so seine Jünger waren, mit Frauen. Die waren dort im Obergemach und diese etwa 120 Leute erleben dann, wie der Geist Gottes ausgegossen wird. Und was dann als nächstes passiert, können wir in Apostelgeschichte 2, 41 lesen. Die Leute, die dann der Predigt von Petrus gelauscht hatten, die erleben, dass ihnen das Wort durchs Herz geht. Und dann heißt es in 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Es ging los. Aus diesen 12, 70, 120 plus 3000 plus. Und die Gemeinde in Jerusalem, das war keine kleine Klitsche, das werden wir noch gleich sehen, sondern das war eine Megagemeinde. Begonnen hatte die Idee der Gemeinde schon früher. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern im Norden Israels, in der Stadt Caesarea Philippi. Dürft ihr nicht verwechseln mit der Stadt Caesarea Maritim, die liegt nämlich am Mittelmeer. Die Caesarea Philippi liegt ganz weit oben im Norden, ganz nah am Berg Hermon. Und dort war Jesus mit den Jüngern unterwegs. Und diese Stadt hat ein besonderes Merkmal. Denn in dieser Stadt gibt es jede Menge Götzentempel. Und es war der Hauptverehrungsort eines bestimmten Gottes, nämlich dem Gottes Pan. Und der Gott Pan wird in der griechischen Mythologie immer dargestellt mit Hörnern, mit Pferdefüßen, also so wie man bei uns im Mittelalter den Teufel dargestellt hat. Und das Wort Panik kommt von Pan, weil nämlich der Gott Pan seine Eigenart war, Menschen Angst zu machen. Er wohnte angeblich in Höhlen und wenn ein Mensch reingeht, war es seine Freude, sie zu Tode zu erschrecken. Klingelt irgendwas. Panik kommt vom Teufel. Und dort gab es noch ein zweites Heiligtum, das war das Zeus-Heiligtum, das dritte Heiligtum war Nymphentempel und dann gab es natürlich ein paar anders. Und das war, wenn man so will, als Jude war diese Stadt Caesarea Philippi, das war eine Götzendienerstadt. Und mitten in dieser Stadt, wo diesen miesen Göttern und Götzen gehuldigt wird, sagt Jesus zum Petrus, und du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Die Gemeinde ist nicht für saftige grüne Auen geschaffen. Die Gemeinde ist nicht geschaffen für sonnige Zeiten und Lollipop. Sondern die Gemeinde ist in der direkten Konfrontation mit dem Teufel, baut Gott seine Gemeinde. In der direkten Konfrontation mit Streit und Angst und Furcht baut Jesus Christus seine Gemeinde und sagt, das ist der Ort, zu dem ist der Teufel nicht in der Lage, den zu überwinden. Hört ihr mich? Das ist wirklich wichtig. Die Gemeinde ist nicht der Zeitvertreib für Leute, die sonntags morgens nichts Gescheites zum Anfangen haben und deswegen in irgendwelche komischen Säle gehen und sich langweilige Predigten anhören. Nein, Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, den der Teufel niemals in den Griff kriegt. Weil Gott in der Gemeinde wirkt, weil Gott sie erfunden hat und er hat sie inmitten einer Stadt proklamiert, die wirklich finster war. Und es ging weiter. Dann in Apostelgeschichte 2, 46, 47 können wir lesen, dass, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also, was war das Programm dieser ersten Gemeinde? In Jerusalem, die erste Gemeinde, hatte ein Programm, das sie nämlich täglich meint jeden Tag, für die nächsten 2 Jahre jeden Tag Gottesdienst hatte, und zwar nachmittags um 3 Uhr. Das kann man aus der Apostelgeschichte lesen. Und nachmittags aus 3 Uhr, wenn die dann fertig waren, also wenn die Apostel ihre Geschichten von Jesus erzählt hatten, wenn sie erzählt hatten die Wunder, die Jesus getan hat, wenn sie erzählt hatten, was denn der Sinn vom Reich Gottes ist, was es bedeutet, dass der Wille Gottes nicht mehr nur im Himmel geschieht, sondern jetzt auch auf Erden, wenn sie das erklärt haben, dann hatten die Leute immer noch so viel Bock aufeinander, dass sie abends in die Hauskreise gegangen sind, miteinander gegessen haben, Abendmahl genommen haben und glücklich waren. Und weil es so eine coole Geschichte war, weil es so richtig kräftig war, haben sich jeden Tag neue Leute bekehrt. Und irgendwann schreibt dann der Lukas so lässig und sagt, ja, okay, dann waren es 5000 Männer. Und da man dummerweise damals nur Männer gezählt hat, muss man natürlich implizieren, da waren vielleicht noch 6000 Frauen dabei und noch 5000 Kinder mindestens. Ja? Also wir sprechen hier über eine Gemeindegröße von 15.000 Menschen und dann meint Lukas ganz locker und danach wuchs sie gewaltig. Ich weiß nicht ganz genau, was Lukas meint mit wächst gewaltig nach 15.000 Leuten. Das heißt also, wir rechnen, ihr könnt ja auch hier sehen, unten ist eine Aufnahme vom Tempelberg heute, heutiger Natur. Da oben ist genügend Platz, sie trafen sich nämlich in den Hallen Salomons und in diesen Hallen hat es Platz für Zehntausende von Menschen gehabt. Ganz locker. Ja, wir wissen nicht, wo sich diese Gemeinde in Jerusalem versammelt haben sollte. Naja, klar, auf dem Tempelberg, da war Platz. Und abends die persönliche Anbindung. Wenn irgendwas die Pandemie gezeigt hat, ist, dass wir Hauskreise brauchen. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch vor der Pandemie. Da habe ich mit Leitern von anderen Gemeinden gesprochen, da haben die mir gesagt, ja, Hauskreise, also bei uns kommen die Leute schon gar, also es ist ja, die reden alle jetzt anders. Denn all die Familien und die Einzelleute, die in Hauskreisen organisiert sind, die haben diese Pandemie erstaunlich gut überstanden. Warum? Weil wir die persönliche Anbindung an eine Gemeinde brauchen. Und das geht nicht bei 400, geschweige denn bei 35.000. Da muss es persönlich werden ab einem bestimmten Punkt und man muss sich aufeinander direkt einlassen und bereit sein, miteinander ein Leben zu leben. Und das soll in den Hauskreisen eigentlich passieren. Es ist also ein Erfolgsmodell, die Multiplikationsschule Gottes. Er hat angefangen alleine, hat es vorgemacht. Er hat die 12 eingeweiht, die 70 eingeweiht, dann die 120, dann die 3000 plus, dann die 35.000. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam eine Verfolgung, Apostelgeschichte 8, Vers 4 und 5. Nach 2 Jahren hatten die Zeit, sich so richtig durchzusäuern, so richtig miteinander Gemeinschaft zu haben. In Apostelgeschichte 8, 4 bis 5 steht dann, die nun zerstreut worden waren, das waren die Jünger, die wegen der Verfolgung überall jetzt plötzlich waren, in ganz Galiläa, Samaria und bis an den Rest der Welt, die zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Jesus. Also, die Ernte hat begonnen, die Arbeiter sind ausgeströmt. Die durften nach 2 Jahren nicht mehr zusammenhocken, da kam eine Verfolgung und wupp, waren sie verteilt überall. Im Zuge dessen ist auch die Gemeinde in Antiochia entstanden. All diese Ausbreitung war Gottes Wille von Anfang an. Er hat gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Feld schickt. Und das macht Gott seitdem. Er macht es durch Gemeinde. Und wie funktioniert das in Gemeinde? Kann man sehen. Es ist gar nicht so schwer zu sehen. Denn die Bibel erzählt uns von einem Bild, wie Gemeinde ist. Und zwar in Ephesus 1, 22 und 23. Da heißt es, ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Habt ihr gehört? Zumindest Paulus war davon überzeugt, oder der Schreiber des Epheserbriefs, wenn du nicht glaubst, dass es Paulus ist. Aber der Schreiber des Epheserbriefs, der meint mit voller Zuversicht, dass die Fülle von Jesus Christus in der Gemeinde wohnt. Ich glaube, wir müssen uns von unserem verstaubten Modell von Gemeinde mal verabschieden. Gemeinde ist Gottes Erfolgsrezept. Gemeinde ist das, was Jesus von Anfang an haben wollte. Als ein Ort, in dem Menschen selber gesund werden. In dem sie Heilung erleben, Befreiung erleben, in dem sie erleben, was es bedeutet, dass das Reich Gottes, der Wille Gottes in ihrem Leben immer mehr Gegenstand gewinnt. Aber dann nicht nur damit genug, sondern sie selber sollen fähig werden, solche Menschen zu werden, das auszubreiten auf der ganzen Erde. Und damit das klappt, gibt es ein Erfolgsrezept, Epheser 4, 11 bis 15, da heißt es nämlich, und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listigen, ersonnenen Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Also Gott hat in der Gemeinde Menschen, und da muss man wegkommen von so einen oder so, sondern ganze Gruppen von Menschen sind mehr apostolisch, mehr prophetisch, mehr evangelistisch, mehr hirtisch, mehr lehrerisch oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und genau diese Kombination braucht es innerhalb der Gemeinde, damit die Leute gesund wachsen. Und Paul, der Schreiber hier, also ich würde ja Paulus sagen, der Paulus warnt uns davor, dass er sagt, die Menschen sollen erwachsen werden. Was zeichnet denn einen erwachsenen Menschen aus? Er übernimmt Verantwortung für sein Leben. Er sagt nicht mehr, die anderen war es, meine Vergangenheit war es, mein Umfeld war es, die schlechten Umstände war es. Er fängt an zu wissen, dass er der Gestalter seines Lebens ist und nicht das Opfer seines Lebens. Wisst ihr, das große Problem unter den Christen ist, oder vielleicht in dieser Generation, wir tendieren ansatzweise dazu, Opfer zu sein. Und wenn wir in die Bibel schauen und mal nachgucken, was das Volk Israel daran gehindert hat, die Verheißungen Gottes erleben zu können, dann war es die verinnerlichte Sklavenmentalität, sich als Opfer zu fühlen, als handlungsunfähig und dieser böse Gott macht einfach was mit uns und zum Schluss will er noch unsere Kinder umbringen. Und deswegen war es ihnen unmöglich, in das verheißene Land zu kommen. Und wir müssen kündigen in diesem Self-Pity-Club, wir müssen kündigen in diesen Veranstaltungen, dass wir die Oberallerärmsten sind, dass wir die Schrecklichsten und die Schlimmsten und alles ganz und ganz furchtbar ist. Da müssen wir heute noch ein Kündigungsschreiben verfassen und einreichen. Denn das wird dich wirksam davor schützen, Gottes Wirklichkeit im Übernatürlichen erleben zu können. Das ist nämlich Antiglaube. Du glaubst das Schlechte und Böse. Und du glaubst nicht Gottes Liebe, Gottes Vollmacht und die Kraft seiner Veränderung. Und deswegen ist es so wesentlich, an der Stelle einen Schnitt zu machen. Nein, deine Vergangenheit entschuldigt dich gar nicht. Entschuldigung, wenn ich das sage. Nein, deine Umstände entschuldigen dich auch nicht. Du hast das nämlich gar nicht nötig. Jesus hat dich längst entschuldigt. Er hat deine Sünden und deine Dinge ans Kreuz genommen. Und seitdem bist du unschuldig. Und seitdem ist er deine Zukunft, aber auch deine Vergangenheit. Du hast ein neues Leben geschenkt bekommen. Und deswegen kannst du in dem Land der Verheißungen Gottes leben. Kannst du die Kraft des Himmels in Anspruch nehmen, damit der Wille Gottes in deinem Leben geschieht. Das ist das, worum es geht. Und du sollst verbindlich in einer Gemeinde leben. Und zwar in einer deswegen, weil wir alle die Tendenzen haben, wie am Buffet, ihr kennt das am Buffet, ne? Man geht mit dem Teller entlang, ah, da darf es ein bisschen Sushi sein, da darf es ein bisschen Kaviar sein und so. Meistens habe ich es geschafft, nach dem Buffet mir den Magen zu verderben, weil ich zu viel Gutes gleichzeitig gegessen habe. Ich konnte nicht Nein sagen zu all den guten Angeboten, weißt du? So ist es auch mit Gemeinden. Es gibt viele, viele wunderbare Gemeinden. Aber es gibt nur eine Gemeinde, von der sicher ist, dass Jesus dich jetzt in diesem Moment haben möchte. Und die Einladung heute Morgen an dich ist, sag endlich Ja dazu. Kann sein, dass du dazu eine Eintrittserklärung unterschreiben musst. Irgendwo, natürlich irgendwo in der Nachbargemeinde, nicht bei uns. Weil wir wissen gar nicht, ob wir die Gemeinde sind, die dich glücklich machen. Du wirst nur glücklich, wenn Jesus dich hergeschickt hat. Ich will das wirklich sagen, es ist wirklich mir sehr ernst. Aber in der Gemeinde, da sei dann auch. Und sei es mit voller Konsequenz. Und bitte Gott, dass dieser fünffältige Dienst an dir wirksam wird, auf dass du endlich erwachsen wirst. Zur vollen Mannesreife in Christus. Wisst ihr, woran man Kinder erkennt? Kinder sind immer neidisch, schnell zu ärgern. Ja, das Spielzeug vom anderen ist immer größer. Kommt mir irgendwie vor wie Gemeinde. Erwachsen sein heißt, seinen Schöpfer zu kennen, Gott zu kennen und zu wissen, dass er nie zu spät kommt. Zu wissen, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Dass er uns fest in beiden, Gott nimmt uns nicht mit einer Hand, mit zwei Händen. Und wir sind so sicher bei ihm. Und Paulus hat es dann in die Worte gefasst, hat gesagt, okay, also wenn ich sterbe, ist das mein Gewinn, wenn ich lebe, ist mein Gewinn. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mich entscheiden soll, ist mir eigentlich gerade wurscht. Hauptsache, es geht weiter. Also mit meinen Worten leicht interpretiert. Ja. Es war ihm nicht wichtig mehr, weil er wusste, sein Leben ist in der Hand Gottes. Er fürchtete sich nicht mehr davor, dass das böse Schicksal ihn überfallen könnte, sondern er wusste, meine Geschichte schreibt der Himmel und nicht die Hölle. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Ich möchte dich einladen, verbindlich in deiner Gemeinde zu leben. Und ich möchte dich einladen, mal die Fernsehkanäle leer zu lassen und nicht ständig irgendwie den, weil er dich da kitzelt und die, weil sie dich da kitzelt, zu hören. Irgendwann werden dich selbst diese guten Lehren so verwirren, dass du gar nicht mehr weißt, wo du eigentlich hin willst. Denn der gute Wind der Lehre, also der Wind der Lehre, da heißt es nicht der Wind der Irrlehre. Wenn Paulus von Irrlehre ausgegangen wäre, hätte er Irrlehre geschrieben, sondern er spricht vom Wind der Lehre. Und nicht alle Dinge, die gut verkündigt werden im Moment, sind für jeden im Moment richtig. Schon mal rausgefunden? Deswegen ist es verbindlich sein, sich verbindlich machen, das ist wie beim Baum. Wenn du da nicht richtig eingefropft wirst, dann kannst du auch nicht wachsen. Oder genau so ist das. Punkt. Deswegen möchte ich uns eigentlich einladen, Jesus, bevor er von seinen Jüngern schied, bevor er ihnen gesagt hat, ich gehe jetzt weg, ich gehe zum Vater, hat er Folgendes zu ihnen gesagt, Johannes 20, 21 und 22, Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Jesus sagt, hey, keine Panik, der wohnt in Caesarea Philippi, den brauchen wir nicht. Keine Panik, ich gebe euch meinen Frieden. Ich bin bereit, mit euch zu leben, ein ganzes Leben lang. Und wenn ihr zu mir kommt, wird euch nichts mangeln. Und das Beste noch daran ist, wenn du reifst, entdeckst du irgendwann, dass du selber auch ein Arbeiter bist in Gottes Erntefeld. Du entdeckst plötzlich, dass es auch deine Berufung ist, ein Arbeiter zu sein, der den armen Menschen hilft, dass sie geheilt werden, befreit werden und dass sie das Reich Gottes verstehen, die gute Absicht Gottes mit uns Menschen. Und das soll geschehen. Und wenn das geschieht, dann werden es immer mehr. Neulich habe ich mal mit jemandem gesprochen und habe gesagt, ja, die Evangelisten machen immer so viel Druck. Das stimmt, also, sorry, ja. Passiert schon, ne? Also nach dem Motto, wer nicht jeden Tag mindestens eine Person zu Jesus führt, ist sowieso ein Schlaffi, ne? Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber man kann so seine eigene Richtung immer sehr hoch pushen, sodass alle anderen sich schlecht fühlen, ne? Klar, wenn du keine Gemeinde bis jetzt gegründet hast, bist du sowieso der Totalpfosten, ne? Habt ihr das nicht gewusst? Ja? Und das passiert halt. Und das Problem ist, dass es falsch ist. Denn in der Gemeinde gibt es Propheten und da gibt es auch Lehrer und da gibt es auch pastorale Menschen und da gibt es auch apostolische Menschen. Es gibt einfach unterschiedliche Menschen und nicht alle sind nur deswegen gut, weil sie evangelisieren. Ich sage das mal ganz bewusst so, so gern wie ich das sehe. Übrigens, nebenbei kannst du dir jeden Stress nehmen, wenn du nur jedes Jahr einen Menschen zu Jesus führst, also 365 Tage einen Menschen zu Jesus führst. Wir brauchen 9 Jahre, bis die Welt evangelisiert ist. Wenn jeder Christ das nur macht, einen pro Jahr. Das ist rechnerisch, 9 Jahre, ist die ganze Welt evangelisiert. Also musst du dich wirklich nicht anstrengen. Einer kriegt jeder hin. Also kein Stress, ganz ruhig. Aber ich wollte euch eigentlich sagen Folgendes. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr einen euch von Gott zeigen lasst, zu welchem Teil ihr gehört. Und wenn da euer Herz eben für verschiedene Dinge schlägt, dann ist das nicht falsch, sondern ihr müsst einfach nur wissen, zu welchem Teil ihr in der Gemeinde gehört und dass unsere Aufgabe ist, alle anderen stark zu machen. Nicht unsere Sache durchzusetzen, sondern die anderen stark zu machen, die durchaus vielleicht ganz anders sind als wir. Okay, damit will ich schließen. Ich hätte noch viel zu sagen oder so, tue ich jetzt aber nicht. Sondern ich würde gerne haben, dass ihr kurz aufsteht. Ist dir hoffentlich recht. Ich sage einfach, so, steht doch einfach mal auf. Und jetzt habe ich was Provokatives. Wenn du glaubst, dass ich die Wahrheit gesagt habe, und wenn du weißt, dass das die Schrift ist, dann möchte ich dich heute zu einer Entscheidung herausfordern. Und ich kenne ja einige von euch nicht. Ja, und ich weiß nicht, wo ihr hingehört. Aber ich frage dich nochmal nachdrücklich, bist du verbindlich in der Gemeinde, zu der du gehörst? Wenn das nicht der Fall ist, sondern du bist eher so ein Tempel-Rum- und Her-Hupser, ja, dann möchte ich, dass du heute damit aufhörst. Und dass du heute anfängst, an einem Ort sesshaft zu werden. Nämlich an dem Ort, den Gott dir zeigt. Und ich werde jetzt beten, und wenn es dich betrifft, und ich glaube, du weißt ganz genau, wen ich meine, also ich kenne dich ja nicht persönlich, also ich weiß, ich habe jetzt keine Offenbarung oder so, aber wenn du weißt, das bin eigentlich ich, werde ich dich gleich bitten, deine Hand zu heben. Vater im Himmel, ich danke dir, du hast gesagt, es ist ein köstlich Ding, wenn unser Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Und ich möchte dich bitten, Herr, du siehst, wie viele Menschen heute umherirren, aus Furcht, sich irgendwo verbindlich zu machen, weil sie schon Schlimmes erlebt haben. Aber Vater, ich bitte dich, dass du das jetzt gerade wegnimmst und dass du durch deinen Geist die Gnade schenkst. Yes, die Gnade schenkst, dass klare Entscheidungen fallen in diesem Moment. Und so fordere ich dich heraus und sage, ich möchte dich bitten, wenn du hier bist und du bist gerade so in der Frage oder du bist eben nicht wirklich treu in deiner Gemeinde, darf ich dich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn du von heute an daran arbeiten möchtest, verbindlich zu sein. Dann heb deine Hand bitte da, wo du stehst. Herr, segne dich, segne dich. Herr, segne dich. Super. Für euch war es das wert, mich ganz schön unbeliebt zu machen. Ich weiß, welche Botschaften mehr Spaß machen den Zuhörern. Aber diese Botschaft ist nötig in Deutschland. Leute, lasst uns endlich Gemeinde bauen, damit diese Welt gerettet wird. Vater, dazu segne uns, dass wir dein Reich ausbreiten und dass wir die Ernte einbringen. Segne uns dazu, Vater. Ich bitte das in Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber